Deutschlandfunk. Der Tag.
Durfte die das? War das wirklich erlaubt? Carola Rakete hat es einfach gemacht. Sie hat 40 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet und trotz Verbot nach Lampedusa gebracht. Für die einen, so wie Nils Schmidt von der SPD, ist sie jetzt eine mutige junge Frau.
Sie hat es getan, weil Menschenleben auf dem Spiel standen.
Für die anderen ist sie eine Gesetzesbrecherin.
Ihr wurde ganz klar zur Auflage gemacht, nicht anzulegen,
sagt Georg Pazderski von der AfD. Das mit den Flüchtlingsschiffen in Italien und was das auch für uns in Deutschland heißt, das wollen wir heute mal etwas genauer wissen. Klaus Remme sagt uns dazu gleich mehr. Und ziemlich viele Fotos mal wieder von Donald Trump, wieder mit Kim Jong-un. Einige sagen schon, das war ein historisches Treffen am Wochenende. Trump als erster US-Präsident auf nordkoreanischem Boden. Ist diese Trumpsche Außenpolitik vielleicht gar nicht so schlecht wie ihr Ruf? Darüber habe ich mit Josef Brammel gesprochen. Er hat mehrere Bücher über die USA geschrieben. Das hier ist übrigens Deutschlandfunk der Tag. Und hier ist Tobias Armbruster. Hallo.
Da bin ich.
Klaus, hallo, grüß dich.
Hi. Kann losgehen.
Gut, Klaus. Also, wir reden über Carola Rakete, die Kapitänin der Sea-Watch 3. Wir haben alle die Bilder gesehen von ihr in Italien. Sie wurde festgesetzt, unter Hausarrest gestellt. Viele fragen sich da, hat sie wirklich was Illegales gemacht, indem sie 40 Flüchtlinge da an Land gebracht hat? Ist das was Illegales?
Ja, kein Wunder, dass sich das viele fragen, denn die Urteile darüber gehen ja nun wirklich quer durch den Garten. Ist ja übrigens interessant, du sagst Rakete, den ganzen Tag über und auch gestern schon hörte ich mal Rakete, auch bei uns, also wir waren uns auch nicht sicher. Und das ist ja so eine Situation, die häufig bei ausländischen, aber wie du jetzt siehst, eben auch bei deutschen Namen mitunter vorkommt. Wir haben uns jetzt auf Rakete geeinigt zwischen den Nachrichten, den Moderatoren, den Berichterstattern, weil das offensichtlich auch aus dem privaten Kreis von Carola Rakete kam und ihr eigener Wunsch ist. Hat sie was Illegales getan? Nun, die einen sagen, was stellt man hier in den Vordergrund? Natürlich braucht man eine Erlaubnis, um einen Hafen anzulaufen. Diese hat sie nicht gehabt. Punkt. Auf der anderen Seite hatte sie die Pflicht, wie jeder andere auf hoher See, Schiffbrüchige, in Seenot geratene zu retten. Und das kann ja nur bedeuten, dann auch an Land zu bringen. Und wenn wir dann noch den Punkt der möglichen Selbstmordgefahr von Flüchtlingen, der Selbstgefährdung, von Selbstverletzungen ist die Rede, hinzuziehen, dann würde ich sagen, ist für mich klar, was im Vordergrund steht, nämlich die Sicherheit der Flüchtlinge.
Das heißt, du würdest sagen, absolut korrekt gehandelt.
Na, absolut, dass das eine schwierige Abwägung ist, das verstehe ich. Ich verstehe auch, dass die Italiener darauf bedacht sind, das Ganze, die Last der Flüchtlinge, wenn wir das jetzt auf den längeren Zeitraum sehen, dann waren das Zahlen ja, die in jüngerer Vergangenheit sehr, sehr viel höher sind als die Zahlen, mit denen wir es jetzt zu tun haben, auf europäischer Ebene zu verteilen. Aber eines muss doch meiner Ansicht nach aufhören und das ist dieses unwürdige Gezerre, das wir jetzt schon mehrfach erlebt haben, dass da also ein Schiff ist, das Flüchtlinge aufnimmt, dass diese Flüchtlinge an Bord sind und dann eben keinen Hafen haben, an denen sie in Land gehen können, ob das jetzt Malta ist oder ob das Lampedusa ist. Und insofern ist der Streit ein schwieriger, aber das ist ein politischer Streit.
Du hast jetzt schon die Zahlen angesprochen. Wie sehr an der Tagesordnung ist das denn eigentlich, so ein Schiff, das in Italien ankommt?
Na, es passiert eben immer wieder mal, insbesondere vor allem im Moment durch Nichtregierungsorganisationen. Das ist ja ein großer Unterschied, wenn wir auf die vergangenen Jahre schauen. Es gab mal die Operation Sophia, wo auch die Bundeswehr beteiligt war, die den Auftrag hatte, Schiffbrüchige zu retten. Nicht nur, aber auch. Und im Laufe der politischen Entwicklung in Italien hat das dann dazu geführt, dass diese Operation von der Bundeswehr zumindest nicht weiter wahrgenommen wurde. Denn, so der Vorwurf gegen Rom, man wurde so langsam aber sicher an den Rand des Aktionsgebietes gedrängt, in der Hoffnung, dann eben auch keine Schiffbrüchigen mehr zu finden. Da übernimmt dann die italienische Innenpolitik. Das ist ein ständiger Streitpunkt. Und insofern sind es jetzt gerade Nichtregierungsorganisationen, die regelmäßig Schlagzeilen machen. Die Sprecherin des Auswärtigen Amtes sagte uns ja heute, es hat jetzt zum 9. Mal stattgefunden, dass wir uns als eine, wie sagte sie, Ad-hoc-Gruppe zusammengefunden haben von Ländern, die nach vielen, vielen Tagen von Gesprächen und Verhandlungen sagen, na gut, dann nehmen wir welche auf. Und dann steht eben immer noch die schwierige Frage im Raum, wo läuft dieses Schiff in einen Hafen?
Diese Organisation, diese Flüchtlingsorganisation, auch Sea-Watch, das ist ja die Gruppe, über die wir jetzt sprechen. Haben diese Organisationen eigentlich eine politische Agenda? Haben die ein Interesse daran, dieses Thema sozusagen in den Nachrichten zu halten?
Da bin ich ein bisschen überfragt. Ich kenne zu wenig über die Hintergründe der einzelnen Organisationen. Ich habe, nein, ich glaube, alles andere wäre Spekulation. Ich weiß nichts über die politische Agenda von Sea-Watch. Die hat zumindest in der offiziellen Argumentation von Carola Rakete, der Kapitänin, keine Rolle gespielt. Sie hat über Wochen versucht, hier eine Lösung zu finden, eine einvernehmliche Lösung mit den italienischen Behörden. Die ist nicht zustande gekommen. Sie sah jetzt keine andere Wahl. Sie wusste, glaube ich, sehr wohl, welch mediales Echo entstehen würde und dass eine deutsche Nichtregierungsorganisation durch ihre Handlung darauf zielt, zum Beispiel die politische Diskussion in Deutschland zu beleben. Das, glaube ich, ist legitim und ja auch gelungen.
Jetzt sorgt das alles ja tatsächlich auch für Empörung in der deutschen Politik. Wie glaubwürdig ist das?
Na, es sorgt ja nicht nur für Empörung. Also wir hören ja so ziemlich alles, wenn wir das Meinungsspektrum anschauen. Die AfD sagt und vertritt damit die Position von Matteo Salvini, dem italienischen Minister, die da sagen, Rakete hat sich illegal verhalten, sie muss die Konsequenzen dafür tragen. Deswegen ist sie zu Recht festgesetzt worden. Ob das jetzt dauerhaft in einem Arrest mündet oder aber in der Entscheidung eines Untersuchungsrichters auf eine mögliche Ausweisung von Rakete, da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten. Die anderen, das ist die Mehrheit hier in Deutschland, auch wenn ich mal auf das Spektrum der Parteien im Bundestag schaue, sagen, hier ist es völlig fehlgeleitet, den Rechtsbruch in den Vordergrund zu stellen, sondern hier geht es um humanitäres Handeln und in dem Sinne hat sich Carola Rakete nichts vorzuwerfen, im Gegenteil.
Mhm. Was würden die Leute sagen, wenn das jetzt sozusagen so weitergeht, wenn wir jetzt wöchentlich oder regelmäßig solche Schiffsanlandungen haben?
Ja, ich bin mal gespannt. Wir hatten ja Regierungspressekonferenz an diesem Montag und ich habe gefragt, warum das sein muss. Ist das wirklich klug, über Wochen jedes Mal zu verhandeln, wohl wissend, dass das Resultat am Ende ist, dass Deutschland sich verpflichtet, ein paar Flüchtlinge aufzunehmen, ein paar Partner findet, die das Gleiche tun und dann irgendwann, wenn der Druck zu groß wird, auch ein Hafen dafür. Ist es nicht schlauer? Und so hat zum Beispiel Gerald Knaus vom Think Tank Europäische Stabilitätsinitiative heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk argumentiert, dass Deutschland proaktiv sagt, wenn ein Schiff einer deutschen Nichtregierungsorganisation Flüchtlinge aufnimmt, dann erklären wir uns aus humanitären Gründen für diese Flüchtlinge verantwortlich, sodass diese ständigen Streitereien aufhören. Denn, und da kommt Knaus dann auf die italienische Innenpolitik, dieser Zeitraum, in dem gestritten wird, in dem mühsam ein Kompromiss gefunden wird, der bietet Salvini natürlich jede Bühne für innenpolitische Manöver, die am Ende möglicherweise dazu führen, dass er die nächsten Parlamentswahlen gewinnt, Ministerpräsident wird, mit politischen Folgen, die wir zumindest nicht wollen.
Und so eine Forderung, die er da aufgestellt hat, wenn Deutsche eben Flüchtlinge an Land bringen, dann soll Deutschland diese Flüchtlinge auch aufnehmen. Hätte die irgendeine Chance in der Bundesregierung?
Also die Bundesregierung hält sich in der Hinsicht bedeckt, auch auf meine konkrete Frage hin, was denn dagegen spricht, eine solche Ansage zu machen oder aber in dieser Koalition der Willigen, die Flüchtlinge aufnimmt. Frankreich gehört dazu, Portugal gehört dazu, also Länder, die über Mittelmeerhäfen verfügen, einen solchen Hafen zu finden, ohne dass man eben ständig mit Malta streiten muss oder mit den Italienern. Da wurde man recht wortkarg und sagte, man suche grundsätzliche Solidarität unter den europäischen Partnern. Meine Vermutung ist, dass die grundsätzliche Ansage, die Rettung der Schiffbrüchigen, ich will mal sagen, verselbstständigen würde und eine Nachricht schicken würde, wagt euch möglicherweise aufs Wasser, ihr werdet schon gerettet. Das wäre ein typischer sogenannter Pull-Faktor, der für steigende Flüchtlingszahlen sorgen wird. Das will man auch aus Sicht der Bundesregierung verhindern.
Klaus Remme in Berlin, vielen Dank. Wir sollten noch einmal über Donald Trump sprechen, vor allem über seine Außenpolitik. Das war ja am Wochenende wieder mal ein ziemlicher Coup, den er da gelandet hat. Sich einfach per Twitter bei Kim Jong-un in Nordkorea einladen und dann mal eben einen Abstecher machen. Und dann im Blitzlichtgewitter von Fortschritt reden und von toller Freundschaft. Vielen Dank.
Stepping across that line was a great honor. A lot of progress has been made. A lot of friendships have been made. And this has been in particular a great friendship. So I just want to thank you. That was very quick notice and I want to thank you.
Donald Trump war das am Wochenende neben Kim Jong-un. Ist das vielleicht eine neue Art, Außenpolitik zu machen? Erfrischender, weniger angestaubt, vor allem viel persönlicher. Ich habe deswegen mal bei Josef Brammel angerufen. Der ist Buchautor und USA-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und er hat mir erst mal gesagt, dass das mit dem USA-Expertentum gerade so eine Sache ist.
Armbrüster, ich versuche jetzt seit 20 Jahren Amerika zu verstehen und Donald Trump macht es nicht gerade einfacher.
Jetzt sehen wir von Donald Trump heute überall in den Zeitungen die Bilder von ihm und Kim Jong-un bei ihrem Treffen da an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea. Da muss man ja schon sagen, da hat Donald Trump was hingekriegt, oder?
Ja gut, die Medien waren wieder bei ihm. Eine weitere Folge der Trump-Show. Mal sehen, was die nächste bringt.
Warum ist das eine Trump-Show?
Ja, er bezieht alles auf sich. Die üblichen Strukturen, die wir kennen, die sind außen vor. Früher hatten ja Präsidenten, Berater und außenpolitisches Personal, wir dürfen auch nicht die Ministerien vergessen, die früher noch Politikinhalte eingespeist haben ins Weiße Haus, da schiebt Trump jetzt alles weg. Er ist selbst sein bester Berater, er und sein Instinkt sollen das Ganze richten.
Und ist das nicht ein Rezept für eine sehr erfolgreiche Außenpolitik, wenn man sozusagen selbst der Chef ist?
Ja gut, es hilft schon mal, wenn man politische Führung zeigt, aber letztendlich ist dann doch jeder auch ein Mensch und kann sich irren und je mehr Meinungen man sich da anhört und auch vielleicht die einen oder anderen Prozesse können einem davor bewahren, Fehler zu machen, die schon mal gemacht wurden.
Mhm. Welche Fehler könnte denn Trump jetzt machen?
Gut, Trump ist nicht der erste Präsident, der von einem nordkoreanischen Führer vorgeführt wird. Da ist er in bester Gesellschaft und ich glaube, wer jetzt meint, dass hier der große Durchbruch stattfindet, der täuscht sich. Das waren wohl kleine Schritte für Trump, aber kein Giant Leap für die Menschheit. Trump wird irgendwann das tun müssen, was angesagt ist. Er muss klein beigeben und muss wohl akzeptieren, dass Nordkorea eine Nuklearmacht ist, er kann diese nur eindämmen. Da kann die eine oder andere Show vielleicht ein bisschen davon ablenken, aber an der Tatsache kann sich nichts mehr ändern.
Aber jetzt ist ja Trump jemand, der in der Vergangenheit auch immer bewiesen hat, dass er auch zu durchaus irrationalen Handlungen bereit ist, zu Sachen, die ihm niemand vorher zugetraut hätte, zu Entscheidungen, von denen ihm möglicherweise andere Leute abgeraten haben. Flößt so etwas nicht auch Respekt ein bei dem Gegenüber?
Gut, es verunsichert die Gegenüber. Das kann schon mal helfen am Pokertisch. Wenn man aber davon ausgeht, dass man das größte Pfund hat, nämlich Alliierte, dann ist das gefährlich. Es spitzt sich ja eine Konstellation zu, eine neue bipolare Konstellation, die USA, die geschwächte Weltmacht gegen die aufsteigende Weltmacht China. Und den großen Vorteil, den die USA hatten vor Trump, waren eben Alliierte und die werden jetzt verprellt. Da kann man nicht rumtaktieren, wenn es um Sicherheitsgarantien geht. Da ist Vertrauen zerstört. Wir können mehr oder weniger die NATO schon in Frage stellen. Das ist auch gemacht worden und das kann nicht im Interesse Amerikas sein.
Sind wir da eigentlich schon mittendrin in einer neuen Ära der internationalen Politik, der Außenpolitik?
Ich denke ja. Die uns liebgewordene Weltordnung, ja, zerbröselt vor unseren Augen, wenn wir die nicht verschließen. Diese bipolare Situation war ja weg mit dem Untergang der Sowjetunion. Eine Zeit lang hatten wir die Situation, dass Amerika alleine das Ganze dominiert hat, die unipolare Situation. Und jetzt haben wir eine neue Bipolarität. Und was hinzukommt, dass dieser amerikanische Präsident eben eine eigene Weltordnungsvorstellung hat. Er denkt nicht mehr in Kategorien wie Alliierten, sondern er denkt, dass jeder gegen jeden kämpft und dass er nur dann gewinnen kann, wenn alle anderen verlieren. Damit ist dieser Konsensus dahin, dass Amerika seine Interessen breiter definiert, uns auch was abhaben lässt, wir dann brav folgen. Das ist jetzt vorbei, wir können uns noch so artig anstellen. Wir müssen uns jetzt selber auf die Hinterbeine stellen als Europäer, um hier nicht nur den USA, sondern auch China und vielleicht auch Russland etwas entgegenhalten zu können in dieser ja doch härter gewordenen Welt.
Das heißt, sollten sich die Europäer hier so ein bisschen was von der Trumpschen Außenpolitik abgucken?
nicht unbedingt abgucken, aber verstehen lernen, wie der tickt. So irrational ist das Ganze nicht. Wenn man sein eigenes moralisch höherwertiges Ross verlässt und dann doch die Niederungen der Realpolitik sieht, er zerstört einfach diese regelbasierte Weltordnung, von der wir militärischen Lilliputaner abhängen. Wir denken, dass das Recht der Gänse dann auch für die Füchse und Löwen gilt. Das ist aber jetzt nicht mehr der Fall. Trump denkt, dass das eben nur seinen Rivalen hilft, China und Europa. Also zerstört er diese Ordnung. Und das ist ja wohl eine Strategie, nicht die, die uns gefallen würde, aber er geht hier sehr strukturiert vor, hat einen Plan, ein Ziel und verfolgt das mit allen Mitteln. Wenn das keine Strategie ist, dann weiß ich das nicht, aber das wird hier in Deutschland und Europa verkannt und auch die Tatsache, dass wir hier als Einzelstaaten nichts mehr ausrichten können. Da sind wir nicht allein. Da träumen auch die Briten davon, dass sie als kleinen Britannien vielleicht in dieser neuen Welt mehr ausrichten können. Die Franzosen sind auch nicht gefeit davor, dass sie wieder eine Grande Nation werden wollen. Aber ich glaube, wir haben alle, so großartig unsere nationalen Geschichten auch sein mögen, nur eine Chance in dieser Welt, wenn wir uns als Europäer zusammentun.
Wenn ich Sie dann richtig verstehe, Herr Brammel, dann ist Trump da sozusagen nicht der Einzige, der da neue Türen aufstößt und sozusagen in eine neue Ära eintreten will, sondern es sind auch viele, viele andere Länder mit dabei. Wird da ein bisschen zu schnell der Finger immer auf Donald Trump gezeigt?
Nein, nur bei Amerika ist es dann doch verwunderlicher. Amerika hat uns ja diese neue Weltordnung beigebracht, hat uns dazu umerzogen, zu Freihandel, zu Kooperation. Wir waren ja auch nicht immer die Braven, wenn man an die desaströsen Weltkriege denkt. Wir haben eben dann diese andere Ordnung Amerika zu verdanken gehabt, haben damit gut gelebt und entsprechend hart fällt es uns. Dass die Russen anders ticken, das wissen wir. Vielleicht haben wir es auch noch nicht verstanden, dass die Chinesen, wenn sie Win-Win sagen, uns zweimal über den Tisch ziehen wollen. Aber bei Amerika fällt es dann doch vielen schwer, weil es vielleicht auch in der Konsequenz heißt, dass wir selber denken lernen müssen und da sind wir doch ein bisschen denkfaul geworden die letzten Jahrzehnte.
Mhm. Könnte es sein, dass Sie haben dieses Wort benutzt, diesen Begriff von der regelbasierten Weltpolitik, die jetzt langsam sozusagen ad acta gelegt wird, zumindest von Donald Trump. Könnte es denn sein, dass das vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass viele Leute diese Regeln eigentlich gar nicht mehr so richtig durchschaut haben und dass es viel leichter wird, Außenpolitik zu verstehen, wenn sie eben von Personen gemacht wird mit persönlichen Beziehungen, so wie das eben jetzt Donald Trump macht, zum Beispiel mit Nordkorea, aber auch mit China und mit vielen anderen Staatenlenkern?
Sie sprechen jetzt zwei Ebenen an. Das eine ist, wenn man Regeln sozusagen als Diplomatie versteht, als den diplomatischen Knigge, und den hat Trump sicherlich gebrochen, diese Regeln. Aber was mich noch mehr umtreibt, ist einfach die Vorstellung von der Welt, ob ich nämlich gemeinsame Interessen verfolgen kann, und davon gingen wir aus, in dieser Win-Win-Orientierung, dass wir eben gemeinsame Interessen haben, dass Welthandel für alle gut ist. Die haben wir leider mit Trump verlassen. Trump und die Seinen, seine Sicherheits- und Wirtschaftsberater, denken in Nullsummen. Das heißt, Amerika kann nur gewinnen, wenn alle anderen verlieren. Und das ist umso problematischer. In dieser Welt waren wir in den 20er, 30er Jahren und ich dachte, wir hätten die überwunden, dass wir jetzt nicht nochmal diese Geschichte durchleben müssen. Daran sollten wir arbeiten. Vielleicht können wir den einen oder anderen in Amerika, der durchaus noch in unserem Sinne denkt, auch bei den Republikanern dazu bewegen, hier Schlimmeres zu verhindern.
Herr Brammel, mal angenommen, in den nächsten Tagen würde Kim Jong-un sich melden und sagen, liebe Welt, wir Nordkorea, wir haben beschlossen, alle unsere Atomwaffen zu verschrotten. Wir werden atomwaffenfrei und die ganze Welt kann es auch sehen. Würden Sie dann sagen, das ist ein Erfolg von Donald Trump, er hat doch Recht gehabt?
Dann müsste ich sagen, ich habe Unrecht gehabt, ich habe ihm ja Unrecht getan. Meine These wäre widerlegt, meine These lautet aber, Nordkorea wird einen Teufel tun, seine Lebensversicherung aufzugeben. Es hat die Nuklearfähigkeit, deswegen kann das Regime überleben. Ein anderes Regime hat das nicht, das ist der Iran, und deswegen wird der Iran auch keine Nuklearwaffen bekommen, und deswegen sollten wir uns auch darauf einstellen, dass die USA den Iran schon sehr bald mit Präventivschlägen überziehen werden.
Das ist tatsächlich Ihre Aussicht auf die kommenden Monate, dass es dort einen Krieg geben wird?
die Zeichen deuten darauf hin, spätestens seit Donald Trump diesen Nukleardeal aufgekündigt hat, gab es für mich nur noch zwei denkbare Möglichkeiten. Entweder die USA, Israel und Saudi-Arabien finden sich damit ab, dass der Iran eines Tages Nuklearwaffen bekommen könnte, oder die zweite Möglichkeit, sie tun das nicht und schlagen präventiv zu. Ich rechne mit Letzterem.
Josef Brammel, vielen Dank. Das sind zwar düstere Aussichten, aber trotzdem danke für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank Ihnen, Herr Armbruster.
Das war es für heute mit Der Tag im Deutschlandfunk. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.